Ja, bevor ich beginne, möchte ich die Gelegenheit geben, dass wir uns untereinander noch ein bisschen begrüßen, nach links und rechts schauen, Hallo sagen. Ja, schön. Darf euch alle auch ganz herzlich begrüßen. Für all jene, die mich nicht kennen, ich bin der Otto Just und bin der eingeteilte Stellvertreter von Markus, dessen Rolle ich auch jetzt wahrnehme. Nachdem er spontan ausgefallen ist, und dann ist es ja natürlich die Aufgabe des Stellvertreters, nahtlos einzusteigen. Und bei jeder Bereichsleiterbesprechung sage ich ja immer wieder, nicht jeder muss einen Stellvertreter haben, jede muss eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter haben, weil es kann ja nicht sein, dass der Betrieb nicht weitergeht, wenn einer mal kurzfristig ausfällt. Nicht? Das darf heute auch so sein. So habe ich das Vorrecht bekommen zu predigen, und ich darf heute über den Hausbau sprechen. Wer schon einmal an einem Haus gebaut hat oder vielleicht auch schon des Öfteren, weiß, dass das eine herausfordernde Tätigkeit ist. Es gibt viele Herausforderungen. Man muss sie intensiv auseinandersetzen. Es braucht Genauigkeit, es braucht die richtigen Werkzeuge. Es gibt des Öfteren Missverständnisse. Und manche behaupten, geschätzter Aufwand mal 2,5 und man ist ziemlich genau im Ziel, nicht? Ja, also es gibt da verschiedene Missverständnisse, und wenn wir so die Handwerker hernehmen, was ist der Unterschied zwischen einem Bauzeichner, einem Betonbauer und einem Maurer? Kannst du mir das sagen? Der Bauzeichner arbeitet in Millimetern, der Betonbauer in Zentimetern, und der Maurer ist froh, wenn er auf dem Grundstück bleibt. Ja, das ist eben beim Mauern so, nicht? Ich bin da draußen gestanden und habe gerade gemauert beim Eingang, und ein LKW-Fahrer bleibt vorne stehen, schaut bei der Tür hinein und macht folgendes Zeichen. Ich habe ihm geantwortet. Ein Bauarbeiter hat seine Schaufel vergessen. Als ein Kollege das erfährt, tröstet dieser ihn mit den Worten: Macht nichts, du kannst dich mit auf meine stützen. Der Meister sagt zum Lehrling: Geh mal nebenan und streich die Fenster weiß. Nach einer halben Stunde kommt der Lehrling zurück: Fenster sind fertig, soll ich die Rahmen auch streichen? So kann es beim Bauen gehen. Und wie gesagt, auch wie wir an diesem Saal gearbeitet haben, war es dann so, wir hatten ein Bauteam aus Amerika. Beim Abreißen ist es ja noch gegangen, aber wie wir dann begonnen haben, das eine oder andere zu ergänzen, war immer die Gefahr, dass irgendwo etwas entstanden ist, wo man es nicht haben wollte. Oder auch vielleicht auch beim Abreißen, dass mehr weggerissen wurde, als eigentlich sollte. Ne? Ja, und so möchte ich heute mit euch den Psalm 127 lesen, wo steht: An Gottes Segen ist alles gelegen. Wenn der Herr das Haus baut, ihr seid da. Wenn der Herr das Haus nicht baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzt und esst euer Brot mit Sorgen. Denn seinen Freunden gibt es der Herr im Schlaf. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Wie Pfeile in der Hand des Starken, so sind die Söhne der Jugendzeit. Wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat, sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor. Herr, wir danken dir für dein Wort, das uns Orientierung, Richtung, Klarheit und auch Frieden gibt. Herr, und ich bete, dass du uns erkennen lässt, was für unser Leben richtig und wichtig ist, dass du uns die Augen des Herzens öffnest. Amen. In der Überschrift steht bei diesem Psalm von Salomo ein Wallfahrtslied. Und er macht in der ersten Zeile ganz klar, alle Einzelkämpfer sind auf der Verliererseite. Alle, die ihr eigenes Haus bauen wollen, werden nicht zum Ziel kommen, weil es einen Hausbauer geben muss, der entscheidend beteiligt ist, und es ist der Herr. Und so nimmt Salomo das Bild vom Hausbau und spricht von vergeblicher Arbeit, von Sorge, Mühe und frühen Aufstehen, von Angst, von Frustration, von unsicherem Ausgang. Und dem setzt er gegenüber, und da ist er im Kontext des Wortes, des Alten und Neuen Testaments mittendrin, wenn er sagt, Gottes Freunde dürfen ruhen. Gottes Freunde dürfen ruhen, denn seinen gibt er's im Schlaf. Das ist ein Bild. Ein Bild in mehrfacher Hinsicht, dass er auf der einen Seite oft in der Nacht in einem Traum einen Impuls geben kann und es dir, mir sagt, oder dass wir in Ruhe schlafen können, denn der Herr sorgt. Ich habe mir so gedacht, wie er da mittendrin ist und plötzlich auf die Kinder kommt, denke ich mir, was bedeutet das, wie gehört das zusammen? Und es ist mir klar geworden, dass die Bibel oft von mir und meinem Hause spricht, oder von ihm und seinem Haus, und das Haus, der Haushalt ist dann die ganze Familie, das ist das Haus des Lebens, wo dann die Kinder Gottes Gabe sind und viele Kinder ein Segen sind, dass sie Sieg über die Feinde garantieren. Das heißt, dieser Hausbau betrifft nicht nur unser irdisches Haus, betrifft unser Leben, betrifft die Stadt, wie wir das sehen auch, wo der Herr auch die Stadt behüten muss, sondern es bedeutet da unsere Zukunft, es bedeutet unser irdisches Haus. Und wir sehen durchaus in unserer westlichen Gesellschaft, wohin das führen kann, dass Kindermangel ein Problem ist, dass es gezielte, geplante Kinderlosigkeit für die Karriere gibt, wo man die Kinder aber die gesamte Zukunft dafür opfert. Ungewollte Kinderlosigkeit gibt es auch heute, und es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die daran fast verzweifeln, dass sie keine Kinder bekommen können. Und gleichzeitig haben wir die Katastrophe, dass ein Viertel bis zu einem Drittel unserer Kinder tatsächlich auf gewaltsame Weise, bevor sie auf die Welt kommen, bereits diese Welt verlassen. Einkindfamilien halbieren die Gesellschaft mit jeder Generation. Das bedeutet, dass in 3 bis 4 Generationen, wenn es so weitergeht, die westliche Gesellschaft völlig anders ausschauen wird, weil wir derzeit mit 1,4 Kindern pro Frau tatsächlich stark abnehmen und es 2,1 Kinder braucht, um die Gesellschaft nur am gleichen Bevölkerungsstand zu halten. Und wir müssen verstehen, dass eine Ursache für die Willkommenspolitik Deutschlands genau dort liegt, dass wir merken, dass wir ganz einfach Probleme bekommen, wenn wir nicht mehr ausreichend Bevölkerung haben, wenn wir überaltern, und wer zahlt dann die Altersversorgung? Wer ist in der Lage, für die Alten aufzukommen? Die Altersvorsorge läuft immer über die nächste Generation. Das war schon in der Bibel so, und das ist auch heute so, dass nicht wir unsere Pensionen eingezahlt haben, sondern dass wir unsere ältere Generation versorgt haben, und eigentlich es notwendig wäre, dass die nächste Generation uns versorgt, und da haben wir einen Einbruch. Ein Einbruch, der das Pensionsalter in der letzten Zeit schon hinaufgesetzt hat. Und so stellt sich die Frage, wenn das Wort sagt, Kinder sind ein Geschenk des Herrn, dass wir feststellen müssen, dass wir da tatsächlich vielleicht eine Annahmeverweigerung von Geschenken haben. Da ist die Frage, wie bauen wir unser Haus, das Haus des Lebens? Und dieses Wie ist ganz eng mit der Kernfrage verknüpft. Wer ist denn ein Freund Gottes? Denn es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder baue ich mein Haus allein, wie es eben viele machen, oder ich bin in einer bestimmten Rolle, wie das Wort uns sagt, die Bedingung dafür, dass der Herr die Stadt beschützt, die Bedingung dafür, dass der Herr das Haus baut, ist doch diese im Mittelpunkt des Psalms stehende Aussage: Seinen Freunden gibt es der Herr im Schlaf. Ich möchte die Betonung auf den Freund setzen und stelle die Frage: Wer ist der Freund? Ist es ein Sympathisant? Ist es jemand, der überall dabei ist, in der Öffentlichkeit, alle Feste mitfeiert oder vielleicht mitarbeitet? Oder ist es ein Vertrauter? Und in der Bibel sehen wir bei der Berufungsgeschichte der Apostel, welche Rolle denn sie hatten. Der Freund ist, der bei ihm ist. Wir haben das letzte Woche schon von Sam gehört, der gesagt hat, bei ihm sein. So sehen wir in Markus 3,12, und er setzte 12 Apostel ein, die er Apostel nannte, damit sie predigen sollten, bei ihm sein sollten. Das heißt, wir sehen, dass es um diese enge Beziehung geht. Und aus diesem bei ihm sein kommt das Und. Erst nach dem bei ihm sein kommt und, dass er sie aussendete zu predigen. Eine und das andere geht nicht. Ohne bei ihm sein sind es gute Gedanken, sind es interessante Vorstellungen, ist es in keinem Fall gutes Wort, dass es zu predigen gilt, weil predigen tun wir nicht irgendwas, nicht? Wir predigen nicht uns, sondern der Herr sagt und die Bibel zeigt uns, wir sollen Gottes Wort predigen. Wie soll man es denn hören, wenn wir nicht bei ihm sind? Wir haben in unserer Gesellschaft tatsächlich die Inflation des Freundschaftsbegriffs. Das heißt, wenn wir denn denken, dass wir Gottes Freunde sind, dann müssen wir einmal überlegen, ob unser Freundschaftsbegriff heute dem entspricht, was die Bibel sagt. Weil wir bei Facebook doch sehen, dass Freunde nicht einmal oft Bekannte sind. Ne? Wenn wir uns da so befreunden mit einem Klick, willst du mein Freund sein? Und ich muss feststellen, viele klicken mir an. Harmoniebedürftig wie ich bin, lehne nur jene ab, die wirklich nicht kennen. Aber ich gehe auf jeden Fall bei jedem einmal aufs Profil drauf und schaue, was oder um wen es sich da handelt. Nicht? Und wenn einmal kein Gesicht drauf ist, wenn jemand mir das Gesicht verschweigen will, dann kriegt er auf jeden Fall einmal eine Abweisung. Also so einfach ist es bei mir auch nicht mit der Freundschaft. Gell? Auch nicht mit der Facebook-Freundschaft. Und ich merke dann schon bei Facebook die Zeit der Gemeinschaft mit 245 Freunden oder 60.000, gell, ist schwierig. Merke, dass ich für diese Freunde ganz einfach zu wenig Zeit habe und manchmal höre ich dann, ja, was ist, hast nicht gesehen, was ich reingesetzt habe, hast es nicht geliked, ne? Ich habe schlicht und ergreifend dafür nicht wirklich Zeit. Gemeinschaft bedeutet Freundschaft, Verfügbarkeit, und gerne Zeit miteinander zu verbringen. Qualitative Zeit. Dass es eine freudige Gemeinschaft ist, dass es eine Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft gibt. Ein wichtiges Kernelement der Freundschaft ist Vertrauen, dass man sich über intime Dinge austauscht. Dass man auch hilfsbereit ist, sich einsetzt und auch bereit ist für den Freund, die Freundin ein Opfer zu bringen. Gottes Freundschaft hat bereits seinen Beitrag. Gott hat für die Freundschaft seinen Beitrag schon geleistet durch das Erlösungswerk. Er hat schon alles gemacht, es steht drinnen, für diese Freundschaft ist alles vollbracht. Ohne wäre es gar nicht möglich. Ohne seine Erlösung könnten wir seine Freunde nicht sein. Weil Gott keine Gemeinschaft mit Sünde haben kann und die Bibel sagt uns, wir sind alle Sünder. Es ist keiner, der gerecht ist, nicht einer. Nicht einer, sagt das Wort. Der Herr hat er selber die Brücke schaffen müssen, damit er uns Freunde nennen kann. Seine Erlösung. Und so ruft er, wie Kierkegaard sagt, der auf der Straße der Welt den Menschen nachlaufende Gott ist Jesus. Er läuft uns nach, er lädt uns ein. Und doch ist er Gentleman. Denn Liebe kann man nicht zwingen. Es bedeutet, dass von innen die Türe aufgehen muss. Wir müssen dem Ruf folgen. Und nur dann ist es möglich, Freundschaft zu schließen, in Beziehung zu treten. Und wir müssen uns, dürfen uns auch heute wieder die Frage stellen, sind alle, die da sind, seine Freunde? Nach diesen Qualitäten? Ich brauche eine hundertprozentige Sicherheit. Wir brauchen eine hundertprozentige Sicherheit. Sonst kann es uns gehen wie den schlafenden Jungfrauen, die dort mit oder ohne Reserveöl gewesen sind. Und ich deute das so, dass dieses Öl der Reserve ganz einfach aus dieser Gemeinschaft gegangen ist, denn die anderen haben gesagt, geht's hin zum Kaufmann. Von dem Kaufmann haben es die anderen schon bekommen, nämlich dass sie bei ihm waren und Öl getankt haben. Und wie es dann doch eingeschlafen sind und aufgewacht sind, dann waren sie rechtzeitig versorgt. Sie waren bei ihm. Und so ist es dann tatsächlich so, die zu spät einkaufen gegangen sind, die dann zum Tor gekommen sind, was hat da der Hausherr gesagt? Ich kenne euch nicht. Woher kommt das Nicht-Kennen? Vorher zu wenig Gemeinschaft gehabt. Das Problem ist tatsächlich, wir kennen uns ja nur dann, wenn wir wirklich Gemeinschaft gehabt haben. Das heißt, es hat mit dieser Gemeinschaft zu tun, mit dem, wie wir im letzten Sonntag gehört haben, mit dem bei ihm sein. Das wohl schönste Bild für die Freundschaft mit Gott ist das Bild der Braut, das in die ganze Tiefe geht, versucht diese Beziehung am besten zu beschreiben, nämlich auch von Gott her, was er sie wünscht. Nicht nur das, was wir sein dürfen, sondern wie er sich vorstellt vom Kennenlernen. Wenn so der Blitz einhaut, ich weiß nicht, wie viele da sind, die das schon erlebt haben, wenn so der Blitz einschlägt, man sich kennenlernt, wo Begeisterung und Entzücken auftaucht, wo alles perfekt und schön ist und die Gefühle verrückt spielen, wo die Schmetterlinge im Bauch sind. An das erinnern wir uns ja gern zurück, die, die denn schon länger verheiratet sind. Und wie hat jemand einmal gesagt, die Kunst in jeder Ehe ist, immer wieder Premierenstimmung aufkommen zu lassen. Schmetterlinge im Bauch geht doch nur immer wieder über Qualitätszeit, so wie wir das bei Begegnungen in der Ehe vielleicht auch üben können. Ich kann euch nur raten, auch die älteren Semester. Ich habe meine Begegnung in der Ehe nach 30 Jahren mit Ingrid gemacht. Ich empfehle es euch, es ist ein schönes Erlebnis, es zahlt sich aus. Dass wir diese Gemeinschaft pflegen, dass wir sie suchen. Sehnsucht gehört dazu wie Trennungsschmerz, auch dahingehend, dass wir jemanden vermissen, wenn einmal nicht da ist, aber vor allem auch die Wiederkehrensfreude. Und Es ist ja unvorstellbar, was manche dann tun, wenn sie getrennt sind. Welche Auswirkungen diese Sehnsucht haben kann, dass man stundenlang reist für eine kurze Begegnung mit der Freundin, der Braut. Dass man jedes Risiko eingeht. Und ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen von einem jungen Militärakademiker rund um 1900, der den gleichen Weg gegangen ist wie ich vor mir, nur rund 80 Jahre vor mir. Und es ist interessant, dass es auf der Militärakademie damals auch schon so ähnlich war, aber noch ein bisschen strenger. Der hatte denn ein Mädchen kennengelernt, aber die haben keinen Ausgang gehabt, nicht? Das war unmöglich. Das war ein ganz scharfes Reglement. Um 22 am Abend war Zimmerkontrolle mit Namenscheck am Bett. Und der wollte aber raus. Der hat die in Wien gefunden und wollte von Wiener Neustadt nach Wien und wusste, da gibt es diese Zimmerkontrolle und da gab es Jahrgänge dahinter. Und die Jahrgänge, die hinter ihnen waren, die waren dann so die Erfüllungsgehilfen und das hat er sich einen geholt. Von diesem Jahrgang, weil die Kontrolle ist ja von einem Jahrgang zum anderen gegangen. Und zuerst ist dann dieser einmal in seinem Bett in meinen Jahrgang gegangen und während er dann rübergegangen ist, ist geschwind rübergeschlüpft und ist in sein Bett hineingegangen, damit er den dort diesen als Platzhalter haben konnte. Inzwischen ist er über Zäune geklettert, in Zug hinein, bei der Dachrinne in Wien hinauf, damit er seine Freundin sehen konnte und hat dabei fast seine Karriere riskiert, um Haaresbreite wäre rausgeflogen, wie sie es dann herausgefunden haben. So hatte der so seine Liebesgeschichte und auch wir haben persönliche Liebesgeschichten mit Jesus, wie wir ihm begegnet sind. Es ist gut, dass wir uns immer wieder daran erinnern und es ist ein Vorrecht. Wenn ich manchmal so mit Außenstehenden darüber rede und tatsächlich sagen kann, dass jeder Einzelne, jede Einzelne unserer Geschwister hier in unserer Mitte eine persönliche Lebensgeschichte mit Jesus haben, ihm begegnet sind, ihn erstmals erfahren haben. Wurscht auf welchem Kontinent, spielte sich immer wieder mit Jesus und der Begegnung ganz persönlich und ganz spezifisch ab. So wie ich es erlebt habe, dass ich meine ersten Impulse in der Kindheit schon durch meine Oma bekommen habe, wie sie mir aus dem Neuen Testament vorgelesen hat, wie sie erzählt hat, dass Jesus dort gekreuzigt worden ist und ich gesagt habe, so eine Gemeinheit, ich wäre das nie gewesen, ich hätte da nicht mitgemacht. Ne? Bis dorthin, dass ich erkannt habe, dass ich auch auf der Seite von denen gestanden bin, indirekt, die gesagt haben, kreuzige ihn, weil ich genauso Sünder bin. Wie er mich das erste Mal angesprochen hat, bei einer Hochzeit in dieser Gemeinde und die Gottes Gegenwart auf einmal gespürt habe. Wie ich auf einmal gemerkt habe, da sind Menschen, die ihn kennen. Und die mir ehrlich sagen musste, ich kenne ihn nicht. Wie ich bewegt war und die Zeit wieder vergangen ist und Predigten, wie ich wieder in die Gemeinde gekommen bin, in meine Situation gesprochen habe, wie Gott mir angesprochen hat und schlussendlich wie bei einem Seminar von einem Missionar, John Stets, wie Jesus vor Augen gemalt wurde und am Ende hat er dann gesagt, wenn du empfindest, dass du jetzt eine Entscheidung für Jesus treffen sollst, dann steh auf und ich werde für dich beten. Und ich habe ihm das geglaubt, weil einer, der Jesus so kennt wie der hört es Gott. Und deswegen bin ich aufgestanden, ne? Bin gleich wieder niedergesessen. Und durch meinen Kopf sind Gedanken gegangen, was hast du jetzt gemacht und was werden deine Freunde sagen. Und ich habe meine ganzen Unteroffizierskameraden und Offizierskameraden um mich lachen gesehen. Das war ein Angriff. Da habe ich dann Nägel mit Köpfen gemacht. Und da bin ich dann zu unserem Seniorpastor gegangen, zum Fritz, und habe ein Übergabegebet gebetet und habe Heilsgewissheit bekommen und habe auf einmal gewusst, ich höre ihm. Nicht gleich! Nach dem Übergabegebet war es noch nicht so weit. Ich habe noch nichts gespürt. Das habe ich Fritz auch gesagt. Wie wir aufgestanden sind und er gesagt hat, und jetzt sagt Dankeschön. Ja, ewiges Leben. Gottes Kind. Sünden vergeben, ist es nicht wert, dass man Danke sagt? Und ich habe gesagt, danke, aber ich spüre nichts, ich brauche nichts spüren. Und dann habe ich es gespürt. Zwei Tage später bin ich von Gradkorner runtergefahren über die alte Wiener Straßen rein, dort wo jetzt ein Golfplatz in der Nähe ist, und plötzlich ist es über mich gekommen, dass ich Gott gehöre, wenn ich jetzt stirb, dann bin ich bei ihm. Und in dem Moment war der Himmel blauer und das Gras grüner. Ihr wisst, wann der Himmel blauer ist und das Gras grüner. Die zwei wissen sicher. Wer das noch nicht weiß oder vergessen hat, kommt da in die erste Reihe, dann noch ein Gottesdienst und fragt es danach. Ja? Okay? Ja, so war es. Die erste Heilsgewissheit, ich gehöre ihm, ich bin erlöst. Daran dürfen wir uns wunderbar erinnern, und alle jene, die es nicht haben, die müssen das haben. Weil nur dann stellt sich die Frage, wer denn in dem Ganzen der Bauherr ist. Und wir kommen zurück zum Hausbau, wo es um mein Lebenshaus geht, weil denn wir auch vorher schon gebaut haben. Ne? Wir haben schon angefangen, dort den einen oder anderen Ziegel nach unseren eigenen Vorstellungen zu setzen, und da kann es denn Umbauarbeiten geben, und je nachdem, wie schräg wir es gebaut haben, kann es durchaus sein, dass einmal der große Bagger durchs Wohnzimmer durchfährt. Ne? Es geht um Gottes Bauanweisungen, und am Schluss der Bergpredigt sagt Jesus auch, wer diese meine Worte hört und tut, ist wie ein kluger Mann, der auf richtiges Fundament, der tief gegraben hat, den richtigen Bauplatz gewählt hat, das richtige Fundament gesetzt hat, einen tiefen Aushub gemacht hat. Und es kann durchaus sein, dass beim Nachbarhaus schon das gleiche paar Mal oben winkt, gell? Und du nur immer graben tust, oder vielleicht erst der Keller steht. Aber die Zeit ist notwendig. Es kann einen falschen Bauplatz geben, mit horrenden Konsequenzen, wie wir in 1. Mose 13 sehen, wo es Streit zwischen den Hirten von Abraham und Lot gibt und eine Entscheidung heransteht. Und Abraham zu Lot sagt, wir müssen auseinander, sag, wo du hingehen willst, wenn du links gehst, geh rechts. Weise wäre es von Lot gewesen, das zu tun, was ihm zugekommen wäre, und zu sagen, Abraham, wähle du zuerst. Aber Lot hat eine eigene Entscheidung getroffen, und im 10. Vers des 1. Mose 13 lesen wir, da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Gegend am Jordan, dass sie wasserreich war. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie bis Zoar hin wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Grün, der Garten des Herrn, Ägyptenland. Diese Erfahrungen hatte ja Lot nicht. Da erwählte sich Lot das die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Ein Garten des Herrn, ein fruchtbares Weideland. Super. Aber im 13. Vers lesen wir, aber die Leute von Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Und es war so, dass Lot tatsächlich sein Haus dort gebaut hat. Falscher Bauplatz. Schlechte Freunde bringen schlechte Sitten. Schlechter Umgang prägt. Tatsächlich war es so, dass die falsche Umgebung für die Familie dazu geführt hat, dass Lot alles verloren hat. Alles. Auch die Töchter, die herausgekommen sind, schlussendlich waren verdorben durch den Umgang mit den Leuten aus Sodom. Und aus ihnen ist ja dann, wenn ihr in der Bibel nachlest, aus ihren bösen Taten sind Feinde Israels entstanden, die Israel eine ganze Zeit lang Ärger gemacht haben. Wir sehen auch, dass Fleiß zu wenig ist. Früh aufstehen, beschreibt der Psalm. Und unsere Umgebung zeigt, die Österreicher sind eigentlich sehr fleißig, oder? Sauber bei uns. Also ich war schon in vielen anderen Ländern und ich muss eins sagen, so sauber wie bei uns ist es selten wo. Bereits wenn man ein bisschen Richtung Süden fährt und die Plastiksackeln überall rumfliegen und der Müll auf der Straße liegt. Und wenn du um 5.30 Uhr bereits auf der Straße bist, dann merkst du, wie viel Verkehr dort ist. Also ich fahre ja sehr früh in den Dienst und muss feststellen, da geht schon los, da sind die Straßen voll. Wir sind fleißig, wir haben ein hohes Arbeitstempo, das Tempo steigt weiter an. Und viele stehen früh auf, essen ihr Brot mit Sorgen und wissen nicht für wen. Und ich war letzte Woche auf einer Tagung zum Thema Vielfalt in Wien. Diversity nennt sie das auch, Vielfaltsmanagement, wo man versucht beizubringen, dass auch die anderen nicht dumm sind, dass wir richtig mit unseren Mitmenschen umgehen. Und dort war der Inhalt eines Abschnitts die Ich-Gesellschaft. Seit Mitte der 80er Jahre entwickelt sich eine narzisstische Gesellschaft, wo sich alles um das Mich dreht, wo wir einen ständigen Anerkennungsbedarf haben und ständig bestätigen müssen und das zu einem maximalen Hunger an ständiger Bestätigung führt. Es dreht sich alles um mich, meiner, mich, mir. Wir lieben uns alle vier. Stellen wir leider fest. Wozu führt das? Peter Rosecka: Heuer feiern wir ein Gedenkjahr mit 100 Jahre Todestag und 175 Jahre Geburtstag. Peter Rosecka hat gesagt, arm ist nicht, wer wenig hat, sondern wer viel braucht. Das heißt, wir haben eine neue Armut in unserer Mitte, wo wir im Wohlstand verarmen. Weil die Konsumgesellschaft ständig neue Impulse braucht. Wo es um mich geht, meine Karriere, mein Ansehen. Die Bibel sagt was dazu. Sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wie beim reichen Mann und dem lahmen Lazarus, wo die plötzlich auf verschiedenen Seiten landen. So empfiehlt uns die Bibel, sich genügen zu lassen, eine gesunde, dankbare Zufriedenheit. Das ist Gottes Bauplan, wo wir dann sagen, dein Reich komme und dein Wille geschehe, weil sein Wille immer der beste für uns ist. Dass es um Nachfolge geht und nicht, dass wir unsere eigenen Wege segnen lassen, wie wir letzte Woche schon einmal gehört haben. Ich kenne ja so zu dem, was Sam gesagt hat, noch ein Gebet. Wir sollen in seine Fußstapfen gehen und nicht sagen, sprich Herr, denn dein Knecht hört nicht, sondern umgekehrt. Nicht höre Herr, dein Knecht spricht, sondern sprich Herr, dein Knecht hört. Also das hat ja, wer hat das erste Mal gesagt? Der kleine Samuel hat diesen Auftrag bekommen. Sprich Herr, dein Knecht hört. Heute könnte es ein Höre her, dein Knecht spricht, nicht? Ja, es ist tatsächlich, wir sind in der Gefahr, in dieser Spannung zu stehen. So dürfen wir unter seiner Führung bauen, als seine Freunde, gemeinsam. Und er hat uns dann versprochen, und da möchte ich diese Qualität als Freund herausheben, sorgt euch um nichts. Philipper 4,6, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Der Herr möchte schon hören, ja. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus bewahren. Da sind wir jetzt dort, wo die Freunde es im Schlaf bekommen, dass es einen Frieden gibt, der höher ist als alle Vernunft. Wir dürfen in allen Angelegenheiten Gott mit einbeziehen. Und in Hebräer 4,10 sehen wir noch einmal den Frieden. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, wie Gott von den seinen. Gott hat unsere Ruhe vorbereitet. Es geht darum, dass wir von den eigenen Werken ruhen. Heißt das Untätigkeit? Nein, nur von den eigenen ruhen. Wir sind eingeladen, seine Werke zu tun. Entweder das eine oder das andere, nicht? Entweder seine Werke oder die eigenen. Ich will nicht verschweigen, dass es nicht immer einfach ist, gell? Ich glaube, dass wir da ringen müssen. Dass wir unser Tun immer wieder im Licht Gottes anschauen müssen. Dass wir immer wieder reflektieren, um was geht's mir. Dass wir auf unser Herz schauen und uns prüfen. Herr, ist es ehrlich, was ich meine? Wie David schon gesagt hat, prüfe und erfahre, wie ich es meine. Sieh, ob ich auf rechten Wege bin und führe mich auf ewigen Pfad. David hat sich nicht zutraut, dass es war's. Gott möchte, dass wir ihn fragen und sagen, bitte, er gib mir Weisheit. Bitte, er schau auf meinen Weg. Damit wir denn von unseren eigenen Werken ruhen können. Dann will er uns segnen. Dann möchte er, denn er möchte, dass unser Leben gelingt. Und er will einen erfolgreichen Haus bauen. Er will den Tod des Sünders nicht, sondern er möchte, dass er mit uns die Ewigkeit verbringt. Okay? Er möchte, dass wir mit ihm die Ewigkeit verbringen können. Mit ihm. Und so darf ich zusammenfassen. Im Zentrum des Hausbaus steht, dass wir nicht unser eigenes Haus bauen, sondern dass wir Gottes Freunde sind. Dass wir sagen können, dein Wille geschehe. Fleiß und Sorgen reichen nicht aus, sondern wir brauchen seine Werke, dass wir zu seiner Ruhe kommen können. Und er möchte uns damit segnen. Daher, alle sollen sicher sein, dass sie Gottes Freunde sind. Und wer nicht sicher ist, kann nachher zu mir kommen. Dann werde ich mit ihm beten. Amen. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du uns Freunde nennst. Dass du die Voraussetzungen geschafft hast, dass wir es sein können, Herr, und dass es dir ein Verlangen ist, Freundschaft mit uns zu haben. Dass du uns die Sünden abnehmen möchtest, dass du uns die Lasten abnehmen möchtest, dass du uns unsere Sorgen abnehmen möchtest, dass wir in Ruhe deine Werke tun können, Herr. Und ich bete für uns, für jeden Einzelnen, für jede Einzelne, dass sie erkennen, dass wir erkennen, was deine Werke sind. Was du haben möchtest an jedem einzelnen Tag, dass wir es von dir hören, dass du es uns sagst, damit dein Reich kommt und dein Wille geschieht. In Jesu Namen. Amen.